Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute bin ich mit einem, lieber Peter, darf ich das sagen, alten Schlachttross der Internetkommunikation verabredet. Das sollte jetzt keinesfalls despektierlich sein. Also ich bin mit Peter Kabe verabredet. Peter, grüß dich erstmal.
Ja, hallo. Schön, dass ich mich als Schlachtross hier heute einbringen darf. Es ist ja unausweichlich, wenn man ein bisschen älter ist und schon ein paar Jahre in diesem Geschäft, dass dann denkt sich jeder was anderes aus, vom Urgestein zum zur
Urgestein wäre auch.
Heute bin ich Schlachtross, es ist alles okay.
Erzähl doch mal einfach, wann du gestartet bist. Ich glaube, damals hieß Internet noch Multimedia, oder?
Ja, das ist tatsächlich so. Also wann ich gestartet bin, ich bin jetzt 64, das kann man sich dann ausrechnen. Ich bin seit Mitte der 80er Jahre im Kreativ-, Kommunikations-, Innovationsthema. Du hast recht, um die Jahrhundertwende, also 1990, hieß es Multimedia. Da war es total Science-Fiction, dass man Computer außerhalb der reinen Datenverarbeitungs-Environments im Keller mit Mainframes einsetzte und dass diese Computer dann auch noch für so fancy Dinge wie Grafik, wie Bilder auf Computerscreens, wie dann später auch Videos und Sound und all dem, was sich dann daraus entwickelt hat, sehen konnte. Du hast recht.
Heute sind wir am Beginn, Fragezeichen, des Zeitalters von KI oder wo bewegen wir uns gerade?
Ja, ich denke, wir sind am Anfang, auf jeden Fall. Da wird noch einiges kommen. Aber es ist, glaube ich, weil du diesen Bogen so weit gespannt hast, fast sinnvoller, über die digitale Transformation nachzudenken. Die hat eben Mitte der 80er Jahre letzten Jahrhunderts begonnen und ich hatte das Glück, Teil davon schon zu sein und hat sich dann im Verlaufe der Jahre eben natürlich von Multimedia, ein Begriff, der heute wirklich wie im Museum sich anhört, über Internet, über Mobile, über Social Media, über all diese Dimensionen, wenn wir jetzt auf der medialen Seite mal bleiben, weiterentwickelt und KI ist im Grunde genommen nichts anderes als die Fortsetzung dieses Kontinuums und halt nochmal mit einer sehr viel stärkeren Beschleunigungskurve, die aber auch schon vor vielen Jahren man irgendwie vorhersehen konnte und vorhergesagt hat. Das ist eben dieses exponentielle Momentum, was wir jetzt erleben. Und wenn du jetzt fragst, sind wir am Anfang dieser exponentiellen Kurve oder irgendwo sonst, wir sind auf jeden Fall in diesem exponentiellen Anstellweg nun. Und das heißt, da wird noch einiges sich entwickeln.
Was heißt das denn, wenn du sagst, wir sind am Beginn? Und welche Entwicklungen werden wir denn sehen? Ich habe den Eindruck, dass viele Leute noch nicht ganz verstanden haben, was da auf uns zukommt, weil KI ja nicht nur bestimmte Bereiche durchdringt, sondern so das gesamte Unternehmen durchdringt.
Ja, noch mehr als das gesamte Unternehmen, die gesamte Welt, das gesamte Leben. Das ist eben Digitalisierung. Digitalisierung durchdringt auch nicht nur das Unternehmen, sondern jeden Einzelnen, jede einzelne Institution, wir als soziale Struktur, als Gesellschaften, als Institutionen anderer Art, Hochschulen oder was auch immer man da nehmen mag. Und so ist es mit KI eben auch. Das ist ein bisschen wie, KI ist wie Luft, ne? Das ist überall und wird wie Sauerstoff. Das ist Bestandteil von unglaublich fast allen Prozessen auf der Welt. Und deswegen kann man jetzt eben auch sagen, all das wird sich verändern. Natürlich die Unternehmen, die Unternehmensstrukturen, das, was die Unternehmen herstellen, das, was von diesen hergestellten Gütern oder Services durch andere Menschen, durch andere Institutionen wahrgenommen und verarbeitet wird, alles. Man kann das nicht groß genug sehen, Heiko. Das ist, glaube ich, wichtig und darf sich trotzdem dabei nicht jetzt klein, ohnmächtig und so weiter fühlen, sondern muss verstehen, dass in dieser Unendlichkeit natürlich auch unendlich viele Opportunities liegen, die wir als Einzelne und auch als Gesellschaften und Institutionen wahrnehmen können.
Lass uns mal ein bisschen deutsch sein. Welche negativen Veränderungen siehst du denn?
Also es ist halt auf jeden Fall jetzt kein Spaziergang, diese Transformation. Da rumpelt's und holpert's an jeder einzelnen denkbaren Ecke, für jeden Einzelnen auch. Es ist mühsam, es ist herausfordernd, weil es bestehende Rollen und Systeme einfach umwirft und jede Institution ihren Platz wieder neu definieren muss. Und dass bei einer solchen dynamischen Bewegung nicht alle nur zu den Gewinnern gehören, das ist ziemlich natürlich. Und das in den negativen Auswirkungen. Wenn du mich jetzt, du fragst mich ja wahrscheinlich viel konkreter, wie Datenschutz, weil du sagst, du wolltest deutsch sein und wirtschaftliche Zerstörung oder was weiß ich, so. Ja, klar, das sind Herausforderungen, aber die sind, das ist wie gesagt nur ein Teil der Herausforderungen. Genau.
Wenn du mal nach China guckst, da bist du ja regelmäßig und warst gerade als Gastprofessor dort unterwegs. Wenn du dir das mal anschaust, sind uns die Chinesen weit voraus und wenn, wo sind sie das?
Ja, ich bin jetzt die letzten Jahre, habe ich das Privileg, dass ich als Gastprofessor an mehreren sehr guten chinesischen Hochschulen, zuletzt war ich in der Donghua, jetzt in Shanghai für 5 Wochen tätig bin. Und das ist natürlich großes Privileg, weil für neugierige Menschen, wie ich das nun mal bin, ein großes Privileg, dass man eben über längere Zeit da ist und relativ tief reingucken kann und jetzt nicht nur so touristisch, oberflächlich oder businessmäßig raus rein. Und die Frage, wie weit sind uns die Chinesen voraus? Ja, wenn man jetzt wirklich mal die Chinesen als die einzelnen Menschen, Individuen, die dort leben,
Okay,
nimmt,
ich
die
meine
sind uns.
erstmal die Leute, die eher in städtischen Umgebungen
Ja,
leben. Für
genau, die
manche ist
meine
es
ich
noch was
auch. Aber
anderes.
jetzt, ich will jetzt nicht sagen, die Gesellschaft oder das politische System oder was weiß ich, oder die Wirtschaft. So, und die Einzelnen, und das ist die wichtigste Botschaft, die ich eigentlich bringen wollte, ist, die sind uns tatsächlich weit voraus, weil Chinesen unheimlich pragmatisch sind. Also, wenn Chinesen irgendetwas sind, dann sind sie pragmatisch und daran ausgerichtet, was nutzt mir was? Und worin kann ich einen Vorteil für mich erarbeiten? Und deswegen nehmen Chinesen aller Altersgruppen übrigens, jung, alt und so weiter, nehmen alle sehr, sehr interessiert an der Digitalisierung ihrer Lebensumfelder teil. Ne? Die nutzen alle die Apps, weil sie merken, wie viel Convenience und wie viel Angenehmes irgendwie dadurch entsteht für sie.
Sind die
Wie groß.
Deutschen, ganz kurz, sind die Deutschen dann eher skeptisch und gucken eher auf den Datenschutz oder was ist
Ja,
deren
die Deutschen
Ansicht?
sind auf jeden Fall Ideologen. Also man würde ja sagen, die Chinesen sind kommunistische Ideologen, aber nein, die sind wirklich überhaupt nicht ideologisch, die sind total pragmatisch. Wir haben ja so sehr stark gefärbte und strukturierte, geprägte Vorstellungen, wie die Welt zu sein hat. Und wir stehen uns da tatsächlich auch ein gutes Stück selbst im Weg. Chinesische Sichtweise würde darauf sein, natürlich gebe ich irgendetwas auf dafür, beispielsweise ich versorge irgendwie die Unternehmen, mit denen ich dann da zu tun habe, mit meinen Daten, ja, so, aber ich bekomme ja etwas da im Gegenzug dafür und deswegen geht die Gleichung für im chinesischen Blick auf und im deutschen Blick, wir stehen uns da im Weg, so ist meine Perspektive.
Kannst du es mal ein bisschen konkreter machen, wie sich das in deinem Alltag in China dargestellt hat?
Naja, also wie gesagt, das gesamte Leben ist vollkommen durchdigitalisiert. Es gibt diese großen, allumfassenden Apps, Alipay, WeChat und so weiter. Das weiß man ja auch hierzulande. Man ahnt vielleicht nicht, in welchem Umfang die bedeutend sind. Bargeld gibt es gar nicht. Niemand hat Bargeld. Wirklich niemand und nirgendwo. Man kann super, super convenient alles sich bestellen. Stellen alle Informationen besorgen, ist immer vollkommen im Bilde. Selbst als jemand, der kein Chinesisch kann, was ich ja nicht kann, kommt mit diesen Apps klar. Das ist wirklich allumfassend. Auch innerhalb der Hochschule funktioniert alles mit Apps und digital.
Ich war mal in, das ist schon so ein bisschen her, in Hongkong, das war vor der Digitalisierung. Und was ich seinerzeit total beeindruckend fand, war die Schnelligkeit, mit der Dinge dort vorangegangen sind. Wo man in Deutschland irgendwie lange geplant hat und lange überlegt hat, ob das geht und wie das geht, war das in Hongkong überhaupt kein Thema. Damals war Hongkong schon chinesisch, aber noch nicht, so übergreifend. Aber diese Schnelligkeit seiner Zeit, die fand ich schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Wie siehst du das im Vergleich zu Deutschland?
Ja, natürlich. Also die Gesellschaft, die Technologien, die Infrastruktur, die Art, wie Dinge geschehen, all das entwickelt sich in China viel schneller. Also man spricht ja von China Speed, ne? Jetzt soll gesagt sein, also das entwickelt sich ja praktisch überall auf der Welt schneller als in Europa, ne? Also ich meine, ich habe auch viel mit Indien zu tun und mit anderen Ländern, und wenn man jetzt mal nach Amerika guckt, dann ist es ja auch so. Also überall sind wir schneller als in Europa. Das ist ja eigentlich das. Wir müssen ja eher uns fragen, warum sind wir so langsam, nicht warum sind die Chinesen so schnell. Aber sie sind natürlich schnell, ne?
Und warum sind wir so langsam?
Weil wir wenig Druck haben, Dinge zu verändern, oder zumindest glauben wir das, oder glaubten wir, nehmen wir das an. Das Gefühl von Wohlstand und Stabilität ist ja das vorherrschende Gefühl der letzten Jahrzehnte, kann man sagen. Und alles, was das stört, beispielsweise auch die Digitalisierung, nimmt man halt eher skeptisch war und sieht sie eben als irgendeine Herausforderung, Bedrohung für diesen Wohlstand, von dem man ausgeht, dass der irgendwie gottgegeben ist, und dass man den nicht jeden einzelnen Tag wieder neu erarbeiten, verteidigen, wieder neu errichten muss. Das ist eben das, was andere Gesellschaften, insbesondere die asiatischen Gesellschaften, völlig anders sehen. Das ist halt ein völlig anderes Stadium auch in ihrem Leben, in ihrer gesellschaftlichen Entwicklung. China hat in den letzten, weiß ich nicht, 30 Jahren, 40 Jahren Hunderte von Millionen Menschen aus wirklich bitterster Armut in sehr ordentliche Lebenssituationen verschafft, hat Städte aus totalem Chaos, Smog, ruinösen Wirtschaften in jeder denkbaren Hinsicht zu wirklich sehr beeindruckenden Orten werden lassen und so weiter. Und das wollten die Leute. Die wollten sich weiterentwickeln. Die wussten, dass wir müssen das selber machen. Und die wussten, da wird es niemand geben, der das für sie tut. Und hier ist es eben so, jemand hat das vermeintlich für uns schon getan, nämlich unsere ältere Generation und vielleicht auch begünstigt durch die geopolitische Märchenwelt, in der wir da von den Amerikanern über einige Jahrzehnte gehalten wurden und so weiter. Und das hat halt zu diesen merkwürdigen Gedanken geführt, dass bei uns hier im Grunde genommen alles so ist, wie es sein soll und sich nichts mehr verändern muss. Aber da das Leben eben bekanntermaßen sich immer verändert, kann man eben, wenn man so bleiben will, wie man ist, kann man eben nicht so bleiben, wie man ist. Dann muss man sich bewegen.
Ist es mit diesem blöden Thema Meinungsfreiheit, Unterdrückung von Minderheiten in China? Wie guckst du da drauf? Also wenn ich jetzt schon mit dir irgendwie einer Meinung bin, was zu dem, was du eben gesagt hast, und grundsätzlich stimme ich dir dazu, dann muss ich jetzt wenigstens noch mal diesen Aspekt einfügen.
Okay, wir wollten ja eigentlich einen KI-Talk hier machen, aber wir können auch
Manchmal
gerne
kommt, wie es
darüber
kommt,
sprechen.
genau.
Ja, also schau. Ich glaube nicht, dass China die Märchenwelt ist, dass da alles tipptopp ist. Chinesen haben unzählige Herausforderungen, das wissen die auch. Und möglicherweise ist das Thema Meinungsfreiheit, wie du es jetzt pauschalisierend nennst, Auch eines davon. Das will ich gar nicht, das kann ich gar nicht, weiß ich nicht, das kann ich gar nicht richtig abschließend beurteilen. Was ich aber beurteilen kann, ist diese Brille, die wir hier im Westen aufhaben und die sagt, ich sag China, du sagst Meinungsfreiheit oder Diktatur. Also die halte ich für irgendwie ein bisschen verbogen, muss ich sagen, weil ich meine, da leben 1,3 Milliarden Menschen. Die haben alle einen Reisepass. Die können alle ausreisen. Die reisen auch aus. Millionen von denen reisen Richtung Westen und überall in die Welt und reisen wieder zurück und sagen, oh, ich bin so froh, dass ich wieder hier zurück bin in China, und nicht mehr da und dort und so weiter. Und die kriegen Kinder, die machen ihre Zukünfte, die entfalten sich, die äußern sich auch. Also das ist ja vollkommen, es stimmt ja überhaupt nicht, dass man sich dort nicht äußert, ne? So, also verstehst du, und wenn man jetzt dieses Land, diese Gesellschaft mit all dem, was sie ist, vor allen Dingen unter dieser Brille betrachtet, das kann man tun, aber wo ist der Nutzen?
Nee, das habe ich ja
Also,
nicht getan,
ja, das
sondern
nutzt ja keinem Chinesen, der jetzt da vermeintlich schwer unterdrückt ist, nutzt das ja etwas, ne? So, das ist ja, keiner von denen lebt besser. Und
das weiß ich nicht,
ja.
das weiß ich nicht. Also ich glaube, also meine Idee, warum ich das gesagt habe, hat ja im Prinzip darin bestanden, dass du viele Dinge gesagt hast, wo ich dir zustimmen würde. Und ich wollte eigentlich nur mal deine Meinung zu einem Feld haben, was man sicherlich kritisch ansehen kann, nämlich zur Frage der Meinungsäußerung, der Unterdrückung von Minderheiten und so weiter. Und zu sagen, ja, wenn du jetzt drüber redest, dann nützt es denen ja nichts. Weiß ich nicht, ob das so ist.
Tagtäglich, tagtäglich. Also ich bin ja da an Hochschulen jetzt zuletzt gewesen. Ich unterrichte Design mit einem Thema KI. Da gibt's Dutzende von Themen, Teilthemen, die auch, weiß ich nicht, die vielleicht sensibel sind oder verstehst du, oder die irgendwie eine Delikatesse haben. Ne? So. Noch nie irgendjemand, also, und ich bin außerdem jemand, der, weiß ich nicht, ich bin outspoken, ne? Also ich nenne die Dinge schon so, wie ich sie empfinde. Und da bin ich auch in China nicht anders. Und es hat jetzt noch nie jemand in diesen mehreren Jahren gegeben, der gesagt hat, das kann man so nicht sagen oder das ist ja, weiß ich nicht, also verstehst du, das habe ich nicht erlebt.
Also
Ich
Einfluss auf
erlebe.
das, was du dort gelehrt hast, wurde nicht
Nö,
oder
nein, null.
zensiert oder wie man das auch
Null,
immer.
null, 0,0. Also wirklich null. Und ich wiederhole das. Also da geht es um teilweise sensible Fragen, ne? Design, Ausbildung insgesamt. Das ist ja, da geht's ja, da redet man auch über Gesellschaft und über Unzulänglichkeiten, was weiß ich, Wohnungsnot, Jugendarbeitslosigkeit, all das sind Themen, die da Relevanz haben, ne? Wenn wir diskutieren, sie kommen vor in irgendwelchen Projekten von Studierenden oder sowas. Also da kann ich jetzt nicht, aus eigener Wahrnehmung kann ich nicht sagen, dass da ein repressives Klima herrscht. Ja, es ist ein asiatisches Land, eine asiatische Gesellschaft, die ist insgesamt, das ist sehr viel konformer im positivsten Sinne. Jeder Chinese fühlt sich als Teil seiner Familie, Vater, Mutter, Kind. Es gibt ja meistens nur ein Kind. Jeder Chinese fühlt sich als Teil der Community, in der er ist. Ich bin Student der Hochschule X, ich mache diesen Studiengang, ich mache das. Und so weiter. Und es ist nicht so, das ist eben nicht so die Haltung zu sagen, ich trete jetzt hier auf und ich stink jetzt gegen alles an, weil ich gegen alles anstinken will. Das tun die nicht, ne? So, das tun sie aber auch beispielsweise in Indien nicht. Da kenne ich mich auch sehr gut aus, ne? Da gibt's auch übrigens eine autoritäre Regierung, die wir aber demokratisch nennen wollen, und so weiter. Also das ist eben einfach dieses westliche Bild, was wir anderen Gesellschaften gerne weiß ich nicht, wollen. Und das als jemand, der gelegentlich international unterwegs ist, finde ich das manchmal ein bisschen irritierend.
Ja, aber das ist doch schön, dass wir gerade deswegen drüber reden.
Ja.
Ich würde zum, und ich gebe das ja auch gerne zu, ich habe jetzt mal auch gerade bei dir so meine Vorurteile abgelassen, aber wenn man mit jemandem redet, der sehr viel Erfahrung in diesem Bereich hat, macht das ja auch Sinn. Wir wollten uns ja eigentlich über KI unterhalten und ich würde das gerne zum Abschluss des Gesprächs doch noch mal gerne tun und gerade mit dir mal draufschauen, welche Veränderungen siehst du denn dort, gerade im Agentursektor? Ich traue mich ja gar nicht, irgendwie einen Zeitraum anzugeben, aber wie wird sich denn die Agenturlandschaft, wie werden sich denn die Abläufe in 3, 4 Jahren verändert haben? Oder ist selbst dir das zu heikel? Das würde ich natürlich respektieren.
Ja, also meine Glaskugel ist natürlich auch beschlagen, ne?
Ja, okay, das ist es nicht, ja.
Genau. Naja, also wir hatten es ja gerade schon gestreift. KI verändert wirklich alles. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass Agenturen und das gesamte Marketing ja das Trachten danach hat, wie man Produkte und Dienstleistungen an Verbraucher heranbringen kann, an Käufer heranbringen kann, ja, dann macht es vielleicht Sinn, sich schon mal darüber Gedanken zu machen, was haben jetzt diese Käufer für neue Eigenschaften, welche Eigenschaften entwickeln die, googeln vielleicht nicht mehr nur, sondern die nutzen mehr und mehr Chatbots oder vielleicht sogar agentische Systeme, die ihnen nervige Aufgaben abnehmen. Dann wird ja schon mal klar, dass eben das gesamte Marketing sich nicht mehr nur an ein Publikum, nämlich die Menschen, richtet, sondern an mehrere Publika, nämlich die Menschen und Maschinen, die diese Menschen repräsentieren oder irgendwie als Schicht zwischen sich und dieser Ansprache, Marketingansprache haben. Und ich denke, das ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt, den sich alle irgendwie klar machen müssen, dass eben man jetzt nicht nur das eine oder das andere, sondern beides bespielen muss. Und daraus folgt dann eben, dass man wahrscheinlich die Dinge, die man für die Menschen und ihre mögliche Aufmerksamkeit und Begeisterungsfähigkeit und so weiter entwickelt, sich halt wahrscheinlich mehr noch dahin orientieren muss, wie kann ich mehr also besser die Aufmerksamkeit gezielter, optimierter bekommen, wie kann ich Aufmerksamkeit möglicherweise auch außerhalb des digitalen Raums irgendwie wieder bewerten, weil ich dort genau an diese Begeisterungsfähigkeit adressieren kann, die einem Roboter, der mir die Milch irgendwie regelmäßig einkauft, eben nicht interessiert, ne?
Das
So,
heißt, ist das für dich, interpretiere ich das so, dass das für dich ein, ich sag jetzt mal, ein Comeback, wie immer man das auch nennen mag, der Live-Kommunikation ist, der Begegnungskommunikation ist?
also auf jeden Fall ist das etwas, was große Möglichkeiten bietet, das glaube ich. Größere Möglichkeiten, als es bislang vielleicht geboten hat. Ob das gleich aussieht, ob das jetzt die Mega-Events wie Fußball-Weltmeisterschaft oder sonst was ist, oder ob das irgendeine Blockparty im Hinterhof, bla 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 ist, das soll damit nicht gesagt sein. Aber ich will sagen, wenn ich eben diesen Ausgangspunkt habe, dass viele tedious Aufgaben, viele nervige Aufgaben künftig von Maschinen für uns wahrgenommen werden. Vergleiche von Flügen, verstehst du, was weiß ich, derartige Dinge und natürlich so Allerweltsdinge wie Waschmittel einkaufen etc. Dann muss man sich ja fragen, wie kann ich die andere Seite, diese menschliche Seite stärken? Und dann ist eben live natürlich etwas, aber eben auch gleichzeitig in meinen Augen eine Betonung, Qualitätsbetonung aller Kommunikation, die irgendwie auf Menschen gezielt ausgeht. Also verstehst du, die Visuals müssen besser werden, die Videos müssen besser werden, die Geschichten müssen besser werden, all das muss besser werden, ne? So, weil es eben die Gelegenheit ist, Menschen wirklich zu erreichen, und so. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, eben dieses Maschinelle, und da muss man eben auch besser werden. Also das heißt, eine Webseite, die ein Unternehmen macht, hat halt zwei Empfänger, einen echten Menschen, aber eben zukünftig noch viel mehr eine Maschine, die eben ordentlich strukturierte Daten sehen möchte, die APIs angeboten haben möchte, die all das braucht, um eben dem Nutzer, dem Verbraucher dann entsprechend diese Angebote machen zu können. So, also das ist mal,
Ja,
verstehst,
wenn du
ja.
sagst, die Visuals müssen besser werden und all sowas, wäre das meine Interpretation dessen, wäre, dass du sagst, das ist ein, wir brauchen ein Mehr an Kreativität, was immer das auch genau heißen mag. Ist es so?
Ja, genau, also genau, Kreativität, ja, nee, genau, ja, kann man so nennen, lass es uns so nennen, ein Mehr, eine Verbesserung. Und das ist ja das Interessante, das ist ja möglich. Denn bislang, ohne AI-gestützte, unterstützte Medienproduktion war und ist es kreativ, das Erzeugen von Creatives, ja, immer irgendwie ein Teil der Mangelwirtschaft. Ich habe zu wenig Zeit, zu wenig Geld, zu wenig Ressourcen aller Art. Und ich muss so ein bisschen mit dem klarkommen, was ich jetzt halt in dieser Zeit mit den Ressourcen hinbekommen kann. Und das ist jetzt ja das Interessante, dass eben die AI-Werkzeuge uns ja nicht nur neutrale Werkzeuge sind, sondern eben auch ein Gegenüber, eine Entität, die etwas mehr als ein Werkzeug ist, ne? Und in diesen, sofern Menschen das können, wissen, wie man das macht, mit diesem Gegenüber eben in einen Austausch zu kommen, ist es jetzt eben auch möglich, viel bessere Creatives zu erzeugen, Visuals, Videos, Geschichten und, als man das bislang hätte tun können. Man kann
Wie ich im
viel mehr
Moment.
iterieren. Man kann viel mehr iterieren, man kann, ja, also wie gesagt, man ist nicht mehr so begrenzt in den Ressourcen, wie das, auch der Ressourcen, was kann ich überhaupt, ne? Wie man das in der Vergangenheit war.
Aber lieber Peter, das sehe ich im Moment eigentlich, also zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht, wenn ich mir mal anschaue, welche Arbeiten, wo auch immer, sind mir irgendwie im Gedächtnis geblieben? Also welche werblichen Arbeiten sind mir im Gedächtnis geblieben? Da fällt mir kaum was ein. Wenn ich mir so Autowerbung anschaue, das ist irgendwie alles der große Brei. Wenn ich mir bei Instagram Sachen anschaue, boah, da muss ich mich ja anstrengen, dass mein Essen noch bei mir bleibt. Also das, was du eben gesagt hast, dieses Plädoyer für mehr Kreativität, für mehr Möglichkeiten, sehe ich im Moment überhaupt nicht umgesetzt.
Nö, da stimme ich dir zu. Das stimme ich dir zu. Du hattest mich ja gefragt, was passiert in 3, 4 Jahren? Und in 3, 4 Jahren oder eigentlich jetzt schon, ist es eben so, es gibt eben einen verschärften Kampf um Aufmerksamkeit, der nimmt brutal zu, die Intensität. Und die Strategie, die viele Akteure heute fahren, ist eine quantitative Strategie. Also zu sagen, dann lass uns einfach mehr machen. Mehr hilft mehr. Mehr Mittelmaß hilft mehr. Das ist aber, glaube ich, etwas, das wird nicht funktionieren. Also das ist nicht das ist die Strategie, um in diesem Kampf um Aufmerksamkeit zu bestehen, sondern die Strategie muss sein, bessere Dinge zu machen. Und die Tools dazu sind erfreulicherweise gleichzeitig vorhanden. Aber du hast recht, im Moment sehen wir durch die Massenproduktion, durch die Möglichkeit der Massenproduktion eher ein Abflachen als eine Verbesserung. Aber du weißt ja, ich bin ganz am Anfang dabei gewesen, mein allererster digitaler Schub war Desktop Publishing. Also das war ja 1985 oder sowas. Da bin ich in den Markt gegangen als junger, sehr talentierter, aufstrebender Grafikdesigner damals. Und Desktop Publishing war übrigens ganz ähnlich, ne? Also da konnte plötzlich jede Sekretärin konnte jetzt irgendwie eine Drucksache herstellen. Und die Dinge, die da entstanden, waren furchtbar. Die waren grauenhaft, ne? Also das war wirklich genau wie du sagst. Man hatte Mühe, dass man sich nicht übergeben musste. Und wie wir heute wissen, war das ja nicht das Ergebnis, sondern das Ergebnis war, dass im Grunde genommen Grafikdesign um Lichtjahre besser geworden ist, als es das Mitte der 80er Jahre gewesen ist, ne? Und ich habe sehr gute Hoffnung, dass wir eine vergleichbare Uplifting-Situation auch in Bezug jetzt auf KI-unterstützte Dinge gibt.
Das
Es
ist ja
interessiert mich
eigentlich
übrigens
schon
überhaupt
wunderbar.
nicht, ob weißt du, ein Kreativwettbewerb, der sagt, unsere Wettbewerb ist jetzt KI-Filme, finde ich total lächerlich. Ich weiß gar nicht, was soll das sein? Also man macht ja auch keine, also verstehst du so, darum geht es ja
Warum
gar
findest du das
nicht.
lächerlich?
Nee, weil das ist ja vollkommen irrelevant, mit welchem Werkzeug ich das mache. Ich muss ja gucken, dass das Ergebnis muss ja stimmen. Das soll ja nicht nach KI aussehen. Das ist nicht mein Plädoyer. Mein Plädoyer ist, es muss eine geile Geschichte, ein geiles Visual, ein irgendwas Tolles, Creatives sein. Mit was es gemacht ist, ob mit Kartoffeldruck oder KI, ist wurscht egal. Interessanterweise kann ich auch Kartoffeldruck-Optik mit KI erstellen, was ich jetzt sonst nicht tun würde, weil dann habe ich die Hände schmutzig und irgendwie ist nervig und so weiter. Das will man ja nicht, aber jetzt kann man es eben, ne?
Eigentlich war das jetzt schon ein Schlusswort, aber ich habe trotzdem noch eine
Hm.
Frage, lieber Peter. Wir haben ja jetzt sehr stark über die Inhalte gesprochen und ich würde zum Abschluss gerne nochmal mit dir über die Prozesse reden, wie wir das hinbekommen. Und das, was ich im Moment im Bereich Agenturen sehe, ist, dass es für junge Leute schwierig ist, einen Job zu bekommen, weil viele Dinge über KI passieren und man eben nicht mehr so mit erfahrenen Leuten durch die Agentur geht. Und Leute, die irgendwie sehr erfahren sind, haben es schwierig, haben es schwer. Aber ich würde gerne mal über diesen ersten Punkt mit dir reden. Wie bekommen wir es in Zukunft hin, dass aus talentierten Junioren sehr gute Senioren werden? Oder überspringen die das einfach? Oder siehst du es ganz anders?
Nee, aber es ist sehr, sehr vielschichtig. Die Frage, ob KI heute schon in nennenswertem Umfang zu Freistellungen führt oder zu Nichteinstellungen in Bezug junger Leute oder ob das Phänomen, was wir aktuell ja vor allen Dingen auch in Zentraleuropa beobachten, dass eben junge Leute es schwer haben, ins Berufsleben einzusteigen, vielleicht eigentlich eher eine Folge der wirtschaftlichen Umstände sind, in denen wir uns befinden. Darüber diskutieren ja alle möglichen Leute gerade ganz
Vielleicht ist
intensiv.
es beides. Vielleicht ist es
Genau,
beides.
vielleicht ist es beides. Aber ich wollte nur sagen, also man muss ein bisschen vorsichtig sein, dass man jetzt von dem Phänomen, was man jetzt aktuell beklagenswerterweise beobachtet, dass junge Menschen es schwer haben, in die Arbeitswelt reinzukommen, schon davon ausgeht, dass das ein Ergebnis von KI ist. Das ist vielleicht noch nicht mal eine schöne Botschaft, weil es könnte ja sein, dass der KI-Hebel überhaupt erst noch kommt. Ne? Also und das wäre meine These. Ne? So. Dann ist es natürlich so, wie du sagst, dass die Senioritätspyramide in allen Wissensarbeitsgebieten, Agenturen gehören dazu, Anwaltskanzleien, was weiß ich, all das, ne, dass die wirklich bedroht ist. Und zwar in jeder ihrer Stufen. Also natürlich, du hast angesprochen, unten der Pyramide, der Sockel, wo junge Menschen teilweise überqualifiziert von Ausbildungsstellen für weniger qualifizierte Aufgaben eingesetzt werden, gleichzeitig aber darin trainiert werden, wie eigentlich der Laden läuft, mal salopp gesagt, wie eben das Geschäft funktioniert, welche Usancen jenseits der fachlichen, rein fachlichen Fragen bedeutend sind, etc. So, das ist auf jeden Fall natürlich durch AI verändert, weil viele von diesen Aufgaben, die man diesen Junioren Menschen früher gegeben hat, die werden eben tatsächlich von Maschinen besser ausgeführt. Die haben halt, die sind halt noch nicht, die machen nicht mal nach 18 Stunden revoltieren die und wollen eine Pizza und eine Taxi-Heimfahrt haben, sondern die machen das auch 24 Stunden, wenn es sein soll. Ne? So, das ist natürlich eine Herausforderung, du hast es zu Recht gesagt. Wie können eigentlich Unternehmen, die ja irgendwann auch oben die Spitze der Pyramide haben wollen, wie können eigentlich die Spitzen zu den Spitzen werden, wenn es unten niemand gibt, der da reinkommt. Und dann geht es ja noch weiter in der mittleren Stufe, das, was man so mittleres Management nennt, ne? Da zieht man ja immer so ein bisschen die Mundwinkel hoch und denkt, was ist das eigentlich für eine komische Sache oder so. Aber das sind ja eigentlich die Träger der Unternehmen, nicht nur bei Agenturen, sondern das ist ja überall so, die wissen, die haben die Erfahrung, die machen, die leisten ja eigentliche Arbeit und so weiter. Und bei denen ist es ja noch schlimmer im Grunde. Verstehst du, da passiert ja genau das Gleiche. Also Projektmanagement, das ist wirklich eine Sache, das macht die Maschine jetzt von alleine im Grunde genommen. Ja, wir können jetzt hier ein Transcription-Tool anschließen und dann fallen hinten raus die Aufgaben, die wir zu erledigen haben und wird ins Gantt-Chart eingetragen und alles und so weiter. Also so, das ist auf jeden Fall eine dieser fundamentalen Herausforderungen, die mit KI einhergehen und denen müssen wir uns stellen. Ja, so. Ich bin ja eben in der Ausbildung von jungen Menschen seit vielen Jahrzehnten tätig. Und natürlich, das ist schmerzhaft zu sehen, wie kompliziert das geworden ist für junge Menschen, in den Berufsalltag einzusteigen. In China übrigens auch Jugendarbeitslosigkeit, in Indien übrigens auch Jugendarbeitslosigkeit. Ja, so. Also das heißt, das sind ganz andere Ursachen, die da eine Rolle spielen. Aber es ist auf jeden Fall eine internationale Krise der Frage, wie können wir als alternde Gesellschaften in dieser demografischen Shift, wie können wir junge Menschen mitnehmen und so weiter. Das ist eine riesige Frage. Es ist ein bisschen philosophisch vielleicht jetzt. Aber das muss man wirklich so groß sehen, einfach weil es eine Aufgabe ist. Und jetzt in Bezug auf KI ist es natürlich so, schau mal, eine andere Perspektive ist doch, es gab doch noch nie eine bessere Zeit, geile Kommunikationsleistung zu erbringen. Noch nie konnte ich irgendwo auf der Welt, meinetwegen Bali Workation, sitzen und alleine oder in einem kleinen oder vielleicht in einem internationalen Ad-hoc-Team krassen Output zu schaffen. Krass, in einer Art und Weise professionell, alle möglichen Aspekte einbeziehend, ohne Ende medial und so weiter und so weiter. Also,
Peter,
junge
ist das nicht
Leute,
auch ein
liebe
Stück
junge,
weit
liebe.
Wunschdenken, was du da gerade
Nein, nein,
erzählst?
das ist es eben nicht. Das ist die Realität. Und ich
Na,
komme jetzt gleich, wir machen gleich nochmal den Bezug zu vor 30 Jahren. Noch nie war das möglich. Liebe junge Leute, die ihr zuhört, wahrscheinlich null, weil bei Heiko Buraks Podcast nur alte Säcke über alte Probleme nachdenken. Aber sollte es jemanden geben, dann, Leute, macht euch auf den Weg. Es war noch nie geiler als jetzt. Ihr hattet noch nie bessere Opportunities als jetzt. Ihr könnt alles umsetzen. Der Himmel ist euer Limit, wenn überhaupt es ein Limit gibt. AI ist das wahnsinnige Hebeltool, mithilfe dessen man wirklich alles umsetzen kann, ohne dass man irgendwie behindert wird. Gleichzeitig ist es natürlich so, wenn ich jetzt Manager einer 1000-Mann-Agentur bin, dann ist ja das die Botschaft, die mich eigentlich tötet, weil das ist ja, es gibt keinen Burggraben mehr. Der Burggraben früher hieß eben, ich habe es geschafft, 1000 Leute, ich habe diese ganzen Gewerke, ich habe da, weiß ich nicht, Recherche und Produktion und alles rauf und runter. So, diesen Burggraben gibt es eben nicht mehr. So, also das ist ja eigentlich das Bild hier. Ne? So, und wenn ich jetzt Mittelalter erfahrener Recke bin, dann umso mehr. Meine Erfahrung, die hilft mir ja beim Nutzen von AI, ist es ja der Wahnsinnshebel. Weil ich weiß ja, was ich haben will, ich weiß, was ich brauche, ich weiß, wie ich das bekomme, was ich bekomme, bewerten kann und so weiter und so weiter. Also insofern, wie gesagt, das ist eine riesige Opportunity, und so muss man das sehen.
Nee, so muss man das nicht sehen. Ich finde, dass dort jungen Leuten Träume aufgebaut werden, so wie du es gerade gemacht hast, die einfach an der Realität, vielleicht auch an alten weißen Männern und an der Trägheit des Geschäfts schaden. Ich glaube, dass alte weiße Männer oder auch nicht mehr ganz so alte weiße Männer immer noch sehen wollen, dass Menschen in einem Büro arbeiten, irgendwo in Deutschland, und dass sie ein Problem nach wie vor damit haben, wenn jemand sagt, ich mache das aber von Bali aus und ich habe da mein Network. Darüber wird immer so viel erzählt, aber nenn mir bitte mal wenige Beispiele, wo es funktioniert hat. Und ich glaube, es gibt einfach sehr wenige davon.
Okay, also das, was du jetzt ansprichst, natürlich gibt es das. Es ist ja auch nicht nötig, dass wenn ich auf Bali sitze, dass ich dann das meinem Gegenüber auf die Nase binde. Das ist ja klar, dass da irgendwie Sozialneid irgendwie möglicherweise auftaucht und so weiter. Das ist ja eine Frage der Sozialkompetenz, wie man das kommuniziert oder nicht. Also ich kann dir sagen, ich habe beispielsweise einen 31-jährigen Sohn, der in der Kommunikationsindustrie tätig ist, der heißt nicht so wie ich, deswegen kann ich jetzt auch drüber sprechen. Ich meine, ich staune wirklich darüber, was für einen Impact der hat, also was für geile Projekte der irgendwie bearbeitet. Und ich staune auch darüber, wie er das macht. Letzte Woche war der 10 Tage mit seiner Freundin in einem Ferienhaus in Dänemark und macht von dort
Dänemark
aus
ist jetzt aber
sein.
nicht Bali, ja? Also,
Ja, okay, aber es ist ja ein bisschen egal.
ja.
Ja, so, aber er ist in Dänemark, er sitzt nicht in einem Office bei jemandem und macht da muss da die Stempelkarte drücken und so weiter. Also ich glaube, wie gesagt, AI ist gibt riesige Opportunities auch für junge Menschen und junge Menschen kommen in den Job natürlich rein, wenn sie sagen, ich kann das, was du von mir ohnehin erwartest, als Hygienefaktor, nämlich was weiß ich, ich bin BWLer oder ich bin Grafikdesigner oder ich bin Jurist, das kann ich alles, aber on top habe ich irgendwie mit Claude mir hier ein Tool gemacht, was mir bla 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 macht. Schau mal, soll ich dir das Recruiter mal zeigen? Und soll ich dir mal sagen, wie ich das gemacht habe in den letzten 14 Tagen? Und dann, verstehst du, dann wachen die Ohren auf. Die Unternehmen, nein, die brauchen nicht mehr so viele Mitarbeiter, aber die brauchen Mitarbeiter. Jeder braucht Mitarbeiter, auch Agenturen brauchen Mitarbeiter. Die brauchen Mitarbeiter, die Probleme lösen. Und ihre Probleme sind eben heute, wie komme ich in dieses AI-Thema rein? Wie kann ich es schaffen, jetzt in meiner Organisation die Trägheit aufzubrechen und hier wirklich das Thema zu stemmen? Wie kann ich es schaffen, auf vernünftige Weise Visuals herzustellen, ja, die gut sind, die tief sind, die nicht oberflächlicher Augenpulverkrams sind. Welche Tools brauche ich dafür? Wie muss ich die einsetzen? Welche rechtlichen Fragen kann ich dabei bedenken? Und so weiter. Das wissen die alle nicht. Junge Menschen können das denen sagen. Auch ältere Menschen können das denen sagen. Niemand fliegt raus, weil er mit AI sich auskennt und jetzt AI kommt. Leute fliegen raus, weil sie sich damit nicht beschäftigen wollen, weil sie eben denken, das bleibt alles bis zum Ende ihrer Tage gleich. Wird es nicht. Geht es auch nie.
Glaube ich auch. Und ich finde, den Widerstand, den man vielleicht auch außerhalb der Kreativindustrie diesem Thema entgegensetzt, den finde ich durchaus beachtlich.
Beachtlich positiv oder
Beachtlich negativ
ja,
natürlich.
nee, also ich meine, ich glaube, es gibt wirklich viele Dinge, ne? Also es gibt jetzt in Amerika, gibt es ja gerade diese Tendenz, was weiß ich, Eric Schmidt wird bei der Alumni-Feier von Stanford ausgebuht und so weiter, ne? Diesen Backlash, der jetzt da gerade stark diskutiert wird. Gemeinden wehren sich gegen Data Center und so weiter. Das ist ja fast so ein bisschen Tradition. Ne? Ludisten, die Maschinenstürmer da aus der beginnenden Industrialisierung, kann man mal nachlesen, wenn man das möchte. Und wir haben ja auch so was Maschinenstürmerisches hier in Europa, in unserer DNA gewissermaßen. Und dafür gibt es natürlich gute Gründe. Der beste Grund dafür ist, wir erleben jetzt hier eine brutale Monopolisierung von Wertschöpfung. Das heißt, der ganze Wert, der in dieser AI-Revolution nun stattfindet, droht in den Händen von sehr überschaubar wenigen, ja, Individuen. Elon Musk und was weiß ich, meinetwegen auch sind es 20.000 oder 100.000 Menschen auf der Welt, aber eben nicht 80 Milliarden oder 8 Milliarden oder 1 Milliarde zumindest oder sowas, ja. Und ich glaube, das ist natürlich ein guter Grund, dass wir mal hinschauen und uns dagegen auch wehren. Aber das darf man ja nicht damit verwechseln, dass wir uns gegen die Technologie wehren, sondern wir müssen uns gegen die Art und Weise wehren, in der diese Technologie die Werte verteilt. Und das ist eine absolut berechtigte, sinnvolle Revolte, in die wir uns hineindenken müssen. Die müssen wir auch tun. Also ich habe bewusst das Wort Revolte genannt, weil das muss etwas sein, verstehst du? Oder diejenigen, die es haben, werden es ja nicht freiwillig hergeben. Das wird jetzt nicht plötzlich durch AI, wird dieses Paradies nicht entstehen. Das heißt, da müssen wir als Gesellschaften jetzt aufstehen. Wir als Europäer müssen endlich aufstehen und müssen sagen, liebe amerikanische Hyperscaler, ihr habt uns jetzt über 20 Jahre eine Extra-Tax von, was weiß ich, 20% aufgezwungen. Die habt ihr einfach abgeführt in irgendwelche Tax-Havens über Irland, nach Holland, nach irgendwo verfrachtet. Und wir haben euch nicht getaxt. Und das müssen wir jetzt tun. Wir müssen jetzt aufstehen, weil das wird jetzt ja nicht bei 20% Zwangszoll bleiben, sondern das wird jetzt ja auf 80% hochschnellen, ne? Und das ist natürlich etwas, klar, das ist eine riesige Herausforderung. Und das ist auch der Grund, warum die Menschen über Data Center in Amerika sich beschweren, weil sie halt sagen, ey, da ist jetzt jemand, das ist so obszön geworden, der Unterschied zwischen uns hier und denen, das ist ganz klar. Ja.
Lieber Peter, das war jetzt ein schönes Schlusswort. Ein Schlusswort zur Revolution. Wie kann es was Besseres geben? Vielen Dank
Von
dir.
Peter Kabel. Gerne.
Genau.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.